Also Holunder hatten wir einiges, dann Kornelkirschen, da kann man Marmelade draus machen zum Beispiel. Oder ja, Walnüsse, alles was so rumfällt.
Ich habe gestern ganz viele Walnüsse gesammelt, aber es ist auch immer ein bisschen Aufwand. Ja, aber die isst man dann halt so als Snack.
Hagebutten, Bucheckern, Nüsse, Kastanien. Eicheln kann man alles essen.
Jetzt gerade könnte man, wenn man wollte, Eicheln sammeln. Meine Oma meinte, dass die damals nach dem Krieg die geröstet haben und Kaffee daraus gemacht haben. Aber das würde ich mir jetzt auch nicht geben. Ich weiß nicht, wie geil das schmeckt. Aber so Früchte, ne? So Äpfel, Pflaumen.
Ich habe gerade Hagebutten letztens in einen Wein eingelegt, zusammen mit Nelkenwurz. Und das soll einen guten Glühwein geben.
Ja, Kastanien, Platanen. So, dann sind jetzt noch, denke ich mal, die Walderdbeeren noch aktiv.
Also, dass man mit Kastanien waschen kann, das habe ich schon mal gehört. Aber selber gemacht habe ich es noch nicht, weil das eher so eine Oma-Geschichte war.
Normale Rostkastanien und man kann daraus Waschmittel machen. Habe ich letztes Jahr gemacht und werde ich auch dieses Jahr wieder machen. Weil es billig ist, so eigentlich die ökologisch abbaubarste und günstigste Art zu waschen.
Ja, da bin ich wirklich gerade überfragt. Also ich meine, natürlich, jetzt wachsen wahrscheinlich auch irgendwelche Pilze, nehme ich an. Aber das ist halt tatsächlich so ein Thema, mit dem ich mich noch nicht so viel beschäftigt habe. Obwohl es eigentlich wahnsinnig interessant wäre, zu wissen, gerade wenn man in einer Stadt wohnt, was man halt auch irgendwie hier jetzt im Park oder so pflücken könnte oder so.
Ich glaube, es liegt nicht so richtig im Horizont von jedem Einzelnen. Und ich glaube, es ist auch eine Frage der Bequemlichkeit. Also wenn man in den Supermarkt gehen kann, ist das, glaube ich, leichter.
Ich glaube, dass man gerade für Lebensmittel super daran gewöhnt ist, die zu kaufen und im Supermarkt die schönsten sich einfach auszuwählen. Und das, was auf der Straße liegt, versteht man wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig als etwas, was man nutzen kann. Hat ja auch manchmal Stellen oder Würmer oder irgendwie so. Und dann ist es wahrscheinlich einfach auch im Alltag etablierter, den Einkauf zu machen und sich da die Äpfel mit einzupacken, als einzuplanen, am Wochenende irgendwo rauszufahren und eine Streuobstwiese zu besuchen.
Ja, woher kommt es, dass wir daran vorbeilaufen? Ich glaube, wir sind einfach ein bisschen blind geworden für das, was uns umgibt, weil wir einfach mit vielen Reizen überflutet werden und man dann vergisst, ein bisschen genauer auf das zu gucken, was einen im Alltag umgibt.
Also ich glaube, das hat insgesamt mit der Ernährung was zu tun, weil man geht halt ganz schnell mal in die Kaufhalle, kauft dies und das und jenes und da ist es vorbereitet. Und wir haben ja jetzt im Moment gerade auch die Pilzzeit, das ist ein ähnliches Thema, dass viele Leute das überhaupt nicht mehr wissen. Also im Zeitalter des ständig verfügbaren der Information fehlt aber irgendwo das handfeste Wissen und die Erfahrung, denke ich.
Also hat das unter anderem auch was mit der Entfernung von der Natur zu tun?
Na, auf jeden Fall. Also so eine Abstraktion. Die Natur wird ja vielfach nur noch für Erholung genutzt, wenn man das so pauschal mal sagen darf.
Haben Sie den Eindruck, dass es vor allem auch die Menschen der neuen Generation sind?
Also ich habe eher den Eindruck, dass das meine Generation ist und freue mich wirklich extrem darüber, dass viele junge Menschen da wieder bewusst dazu zurückkommen und versuchen, diese Informationen einfach auch festzuhalten, für sich selber die Erfahrungen zu machen. Also ich freue mich da wirklich sehr, dass die junge Generation da doch wieder mehr Interesse hat, auch in Bezug auf Ernährung.
Was glauben Sie, woran das liegen könnte?
Ja, es ist ja immer, also die Entwicklung läuft ja immer so in Wellen ab. Und ich denke, die Abkehr von all diesen Dingen bedingt einfach wieder auch in den nächsten Generationen eine Hinwendung.
Aber das Schöne ist, wie gesagt, die jungen Leute entdecken es langsam wieder. Ich selbst arbeite ja auch viel mit ganz kleinen, mittelgroßen und erwachsenen Leuten. Gerade was so das Wiederentdecken des natürlichen Umfeldes betrifft. Und auch da beschäftigen wir uns im Herbst tatsächlich mit den Früchten, die man vielleicht gar nicht mehr so als Früchte wahrnimmt.
Könnten Sie da mal so ein paar Beispiele geben von den Früchten, Samen oder auch vielleicht Wurzeln, die man sonst so übersieht?
Ja, Wurzeln sind leicht zu übersehen, denn sie sind ja meistens in der Erde. Und kaum einer weiß, welche Wurzeln man noch so verwenden kann. Ich fange einfach mal ganz einfach mit der Gartenarbeit an. Ja, viele sind jetzt dabei, ihren kleinen Garten wieder herbst- und winterfest zu machen. Sagen sich vielleicht, die eine oder andere Pflanze möchte ich jetzt ein bisschen verkleinern, zurückstutzen. Und wenn wir da zum Beispiel an die Iriswurzel denken, die kann man durchaus auch mal in die Pfanne werfen. Das gibt ein kleines nussiges Aroma. Oder manch einer kennt vielleicht schon das Topinambur. Das ist eine sehr schöne, gelbblühende Pflanze. Und wenn man die Wurzeln nicht ein wenig eindämmt, dann vermehren sie sich in dem ganzen Garten. Auch da kann man die Wurzelknollen durchaus in die Pfanne werfen. Nicht pur, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, sondern so zu den Kartoffeln, die man vielleicht schon kennt, ein bisschen mit dazu. Aber auch die Klettenwurzel zum Beispiel. Die Klettenwurzel kann man als Basisöl verwenden, indem man einfach die Klette, die sich im Garten ausgebreitet hat, ordentlich aussticht. Genauso säubert wie all die anderen benannten Wurzeln. Und dann diese ein paar Scheibchenweise mit in die Pfanne gibt. Und dann hat man schon so ein fettes Öl in der Pfanne, was austritt, dass man nichts anderes zum Braten mehr braucht.
Also ich habe zum Beispiel ganz viel Spitzwegerich, verschiedene Arten auch Breitwegerich. Und da habe ich jetzt den Samen die letzten Jahre eigentlich nur zum Aussäen wieder verwendet, aber jetzt dieses Jahr bewusst gesammelt, weil im Grunde genommen ist das der Flohsamen, den man zu kaufen bekommt und übers Müsli streuen kann. Das ist eine besondere wegerische Art, zwar aus Asien, aber man kann da durchaus auch die heimischen Arten nehmen. Beeren kann man natürlich sammeln, Schlehen, Hagebutten und die weiterverarbeiten. Die Kornelkirsche ist sehr oft an Wegesrändern und wird kaum beachtet als Frucht, die man auch essen kann. Wunderbare Marmelade machen kann. Also es gibt eine ganze Menge.
Gibt es vielleicht eine Pflanze, wo Sie sagen würden, dass es eine am meist unterschätzte Pflanze ist?
Brennnessel, auf jeden Fall. Fällt mir sofort ein.
Also viele haben ja jetzt die Brennnesseln, die aus dem Sommer noch stehen, mit ihren Brennnesselsamen. Ein ganz toller Eiweißlieferant, wo ich immer bei meinen Kräuterführungen die Herren der Schöpfung darauf hinweise, dass sie sich doch ordentlich damit versorgen sollen. Denn es ist schließlich das Fleisch des armen Mannes gewesen, sodass man sagt, Kraft für den Winter. Und an anderen Stellen treibt die Brennnessel gerade nochmal nach, sodass man auch die Blätter oder das Kraut wieder verwenden kann.
Also man weiß zwar, dass die Brennnessel gesund ist, aber die wird nach wie vor vollkommen unterschätzt, weil sie im Grunde genommen das europäische Allheilmittel ist. Und wunderbar wächst, wenn man ihr Raum lässt. Also nicht nur für den Menschen, sondern auch für den Garten, für Schmetterlinge, Insekten und.
Haben Sie zum Beispiel schon mal Eicheln probiert? Weil ich habe gehört, dass man die auch gut anbraten kann. Muss man da irgendwas Bestimmtes beachten?
Ja, Eicheln sind eine ganz tolle Sache. Da sage ich immer, das ist eine Zauberfrucht. Die Eichel kann man ja auch wunderschön als Mehlersatz verwenden. Und wenn man mit diesem Eichelmehl ein Brot zum Beispiel backt, dann reicht dieses Brot ganz, ganz lang. Die Frage ist nur, warum? Wird es so steinhart? Ja, vielleicht auch mit der Zeit, aber es schmeckt einfach widerlich. Es ist ganz bitter und ist eigentlich für unseren Geschmack nicht mehr tauglich. Aber man hat tatsächlich ja in Hungerzeiten, wenn das Getreide knapp war, mit dem Eichelmehl das Weizen oder auch das Roggenmehl gestreckt. Dann kann man die Eicheln tatsächlich auch anrösten und dann zu einem Kaffee vermahlen. Und da haben wir wieder die Bitterstoffe, die wir vom Kaffee her ja kennen. Da kann man mit Zichorienwurzel und also Zichorie gehört zu den vom Namenstamm her zum Chicorée, ist aber die Wurzel der Wegwarte, sind miteinander verwandt, die beiden Pflanzen. Mit der Wurzel von der Zichorie und mit der Eichel, mit der gerösteten, kann man gut einen Kaffeeersatz machen. Wenn man den hergestellt hat, muss man aber auch bedenken, es macht nicht wach. Es ist wirklich wie so ein Malzkaffee, Getreidekaffee. Und man sollte noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel geröstete Gerste oder so, mit dazu packen, damit die ersten Versuche nicht sofort im Ausguss landen.
Also kann ich jetzt theoretisch in den Park gehen, mir die Eicheln sammeln, schälen und muss ich dann noch irgendwas Bestimmtes damit machen oder kann ich die dann sofort verarbeiten?
Für den Kaffee kann man sie sofort verarbeiten. Fürs Mehl sollte man sie vorher noch trocknen. Durch das Rösten trocknet die Eichel ja eigentlich gleich durch. Das muss man ein bisschen ausprobieren, auch zu welcher Zeit man sammelt und wie frisch die Eicheln sind, die man gerade gesammelt hat. Aber wenn man einmal im Park unterwegs ist, sollte man an den Kastanien nicht vorbeigehen. Die Kastanien taugen jetzt nicht unbedingt für den Kaffee, sondern die taugen eher als ein Waschmittel. Wenn man die Kastanien sammelt, kann man sie einfach vierteln und in eine der vielen einzelnen Socken stopfen, die man so zu Hause rumliegen hat, und dann zur Wäsche dazugeben. Wenn ich sozusagen sie nur viertle, also die braune Schale vom Kern noch mit dran lasse, dann eignet es sich eher für die dunkle Wäsche. Wenn ich die Kerne ganz schäle, also nur den weißen inneren Kern nehme, dann kann ich es auch in die Weißwäsche tun.
Das wusste ich sogar noch nicht. Ich dachte, man muss das vorher irgendwie erst ganz umständlich zubereiten. Deswegen dachte ich nämlich, dass man auch Efeu für die Wäsche nehmen kann.
Ja, der Efeu, das ist jetzt gerade sehr modern, dass man ihn zum Wäschewaschen nimmt. Auch der hat Seifenstoffe, Saponine in sich. Aber beim Efeu sollte man ein bisschen drauf aufpassen, denn der Efeu ist in all seinen Teilen giftig. Das geht auch schon direkt am Blatt los. Wenn ich das jetzt ernten würde an der Efeuranke, kann es auch schon zu Hautirritationen führen. Da muss man einfach schauen, wie empfindlich man ist und wie gut am Ende auch die Waschmaschine die Wäsche wieder ausspült. Denn es nützt mir gar nichts, wenn ich meine Wäsche vielleicht sauber habe, aber Reste dann noch in der Wäsche vorhanden sind. Dann ziehe ich mir das Kontaktgift auf die Haut und das muss vielleicht nicht sein. Auch ist vielleicht zu beachten, man kann durchaus Versuche damit machen. Kastanien gehen leichter und ist nicht unbedingt geeignet für Haushalte mit Kindern.
Viele vergessen ja auch, dass wir auch viele heimische Superfoods haben, wie man heutzutage so sagt. Also die Früchte mit einem großen Anteil an wichtigen Nährstoffen, wie zum Beispiel der Sanddorn mit dem Vitamin C, der oft vergessen wird. Und da gehen ja dann viele in den Supermarkt und kaufen sich exotische Früchte, anstatt mal zu Hause zu gucken. Was ist denn Ihrer Meinung nach eine der am meisten unterschätzten Früchte, die es denn so gibt bei uns?
Unterschätzt sind sie, glaube ich, alle. Den Sanddorn haben wir schon gerade genannt. Der Sanddorn lässt sich natürlich schwer ernten. Er heißt ja nicht umsonst Sanddorn. Ist aber gerade hier im mitteldeutschen Raum, gerade auf den sandigen Böden, gut zu finden. Um den Sanddorn gut zu verarbeiten, ist es gut, ihn erstmal einzufrosten, denn dann wird dieses Vitamin C gut aufgeschlossen. Das kann man auch direkt durchs Kochen erreichen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Frischsaft pressen möchte, dann kurz in den Froster geben und dann ab durch die Saftpresse. Wenn ich jetzt weiter denke, die Eberesche zum Beispiel ist auch eine Pflanze, die sehr unterschätzt wird. Eberesche hat auch relativ viel Vitamin C, muss aber genauso erstmal schockgefrostet werden, um dieses Vitamin C aufzuschließen. Schmeckt pur nicht so lecker. Das eignet sich gut, um es zum Beispiel in Apfelmus mit einzuarbeiten oder mit einer anderen Wildfrucht zu kombinieren für eine Marmelade oder ähnliches. Die Hagebutte wird auch sehr unterschätzt. Man freut sich immer, dass es diese schönen roten Hagebutten gibt, die jetzt überall leuchten. Wenn man die erntet, sagen ja viele dann auch, oh, das Gepule, die ganzen Härchen daraus zu machen. Ja, wenn ich den Tee mache, ist es wirklich sehr nervig. Aber manchmal reicht es ja auch, wenn man Hagebuttenmarmelade machen möchte. Da schmeißt man die Hagebutten einfach in Apfelsaft, kocht sie da drinnen und das Vitamin C des Apfelsaft oder die Säure des Apfelsafts macht die kleinen Härchen quasi unsichtbar. Sie verschwinden, sie lösen sich darin auf. Und schon kann man die Hagebutten gut durchs Sieb streichen und hat ein wunderschönes Hagebuttenmus.
Was denken Sie denn, kann man gegen die Unwissenheit tun, die viele Menschen noch so ein bisschen an den Tag legen? Und wie wirken Sie da jetzt speziell entgegen?
Man kann die Frau Finke buchen. Ja, also viel durch die Natur gehen, mit offenen Augen durch die Natur gehen, aber nicht einfach so querbeet alles abrupfen und kosten. Also Selbstversuch macht zwar klug, aber manchmal auch nur einmal. Sich vielleicht auch kräuterkundige oder pflanzenkundige Menschen suchen und mal eine Kräuterwanderung buchen. Die Kräuterwanderungen sind zu jeder Jahreszeit auch anders. Ja, jede Pflanze sieht zu jeder Jahreszeit anders aus. Man hat andere Themen im Frühling, ganz anders als im Herbst. Man kann auch mal Workshops besuchen. Und wie wirke ich gegen die Unwissenheit? Ja, indem ich regelmäßig in Schulen unterwegs bin. Ich gebe Nachmittagskurse, ich gehe aber auch in den Bereich der Grund- und weiterführenden Schulen, wenn es im Sachkunde- oder im Biologieunterricht um die Pflanzen der Heimat geht. Ja, wir machen auch naturpädagogische Angebote, alle Generationen betreffend, gucken wir uns da ein bisschen um und probieren aus.
Nutzen Sie Pflanzen auch homöopathisch?
Die Homöopathie arbeitet sehr mit Pflanzen und Kräuterwissen. Und ich habe lernen dürfen in den paar Jahren, die ich hier auf der Welt bin, dass die Menschen ganz verschieden auch ansprechen. Manche Sachen funktionieren bei einem, auf homöopathischer Ebene. Manche Sachen funktionieren Richtung altem Kräuterwissen nach Hildegard von Bingen oder Kneipp-Anwendungen. Maria Treben hat ja auch ganz viele gute Rezepte überliefert. Also da muss man eine gute Mischung für sich auch finden. Ich denke, so reinweg eine Linie ist nicht für jeden möglich.
Welche Pflanzen wachsen gerade so zur Zeit, die man auch als Hausmittel nutzen könnte, wenn man krank ist? Gibt es da gerade jetzt um die Jahreszeit etwas Besonderes, was man eventuell mal sammeln könnte?
Also gerade um diese Jahreszeit jetzt habe ich meinen Rosmarin in Arbeit, wobei der das ganze Jahr eigentlich funktioniert. Der Wacholder ist jetzt gerade reif, also die Wacholderbeeren sind fast schon wieder durch. Sowieso Früchte, Beeren, all das ist jetzt gerade dran. Also gerade Wildfrüchte, die Schlehe zum Beispiel ist jetzt auch gerade am Reifsein. An manchen Stellen ist er auch schon wieder durch. Das kommt immer ein bisschen auf den Wuchsort an, Nüsse logischerweise.